kommen, Prost.
Wir sind fast, aber noch nicht ganz, am Ende unserer Reise angelangt. 5 der 7 Sendschreiben in der Offenbarung haben wir uns bereits angesehen, durchgelesen. Heute ist das 6. dran, und zwar der Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Die Stadt Philadelphia ist aus mehreren Gründen einzigartig. Erstens war sie die jüngste der 7 Städte und wurde erst so etwa 150 Jahre vor Christi Geburt gegründet. Sie war also etwa 550 Jahre jünger als Sardes, das wir uns letzte Woche angesehen haben. Zweitens war sie die einzige der Städte, die ein professionelles Footballteam hatte, die Philadelphia Eagles. Besonders bekannt ist die Stadt für den gleichnamigen Frischkäse und auch für ein dünn geschnittenes Steak in Käse, mit Käse gefüllt in ein Weizenbrötchen, bekannt als Philadelphia Cheese Steak. Außerdem hat Bruce Springsteen ein Lied über die Straßen von Philadelphia geschrieben. Ihr glaubt mir nicht, oder? Das ist gut. Denn es ging Jesus damals natürlich nicht um das Philadelphia, das an der Ostküste der USA liegt. Es ging um ein anderes Philadelphia. Lesen wir stattdessen also lieber mal, was über Philadelphia in der Bibel steht. Wir finden das in Offenbarung 3, in den Versen 7 bis 13. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand meine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem. Der Name meines Gottes, die Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott. Und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist der Brief, den Jesus an die Christen in der Stadt Philadelphia hat schreiben lassen. Der 6. von 7 Briefen. Diese Briefe, die an die Gemeinden in dem Gebiet geschrieben wurden, das damals als die Provinz Asien bekannt war und heutzutage größtenteils in der Türkei liegt. Das hier gemeinte Philadelphia wurde von Attalus II. Gegründet, der zwischen 159 und 138 vor Christus Herrscher über die Stadt Pergamon war. Es wird erzählt, dass Attalus sich so sehr um seinen Bruder Eumenes kümmerte und ihm gegenüber derart loyal war, dass er selbst als Philadelphos bekannt war, was wörtlich einer, der seinen Bruder liebt, bedeutet. Und so wurde die neu gegründete Stadt Philadelphia genannt, also die Stadt der Bruderliebe. Philadelphia lag eben in der heutigen Türkei, etwa 80 Kilometer südöstlich von Sardes. Der Postbote musste also ungefähr 80 Kilometer zurücklegen, um dorthin zu kommen. Es wurde dort gebaut, wo die Grenzen von Mysien, Lydien und Pyrgia zusammentrafen und sollte ein Zentrum für die griechische Kultur in diesem Gebiet werden. Die Stadt wurde mehrmals von Erdbeben zerstört. Auch das Erdbeben, das im Jahr 17 nach Christus Sardes und noch weitere Städte in der Umgebung zerstörte, richtete in Philadelphia großen Schaden an. Allerdings mit einem Unterschied. Die Nachbeben erschütterten Philadelphia noch jahrelang. Strabo, ein antiker Geograf, bezeichnete Philadelphia sogar als eine Stadt voller Erdbeben. Jedes Mal, wenn ein Beben spürbar wurde, strömten die Menschen in Massen aus der Stadt, weg von den möglichen Gefahren einstürzender Gebäude und in die offenen Ebenen. Man kann sich denken, dass das den Bewohnern ziemlich schnell auf die Nerven ging. Als die Stadt nach dem großen Beben durch Kaiser Tiberius wieder aufgebaut wurde, wurde sie in Neo Caesarea umbenannt oder Neukaiserstadt. Als später Kaiser Vespasian besonders freundlich zu den Bürgern der Stadt war, wurde sie in Flavia umbenannt, nach Vespasians Familiennamen Flavius. Und irgendwann muss jemand gesagt haben, das ist doch alles albern, und so wurde die Stadt wieder Philadelphia genannt. Von all den Städten in den 7 Sendschreiben ist es Philadelphia, das von dem auferstandenen Christus am meisten gelobt und am wenigsten verurteilt wird. Gemeinsam mit Smyrna ist es auch die einzige Gemeinde ganz ohne Tadel. Und das offensichtlich auch zu Recht. Die christliche Gemeinde hatte in Philadelphia einen solchen Einfluss, dass Philadelphia noch lange, nachdem der Rest Asiens in die Hand der Muslime gefallen war, eine freie christliche Stadt inmitten eines Meeres von Heiden blieb. Die Einwohner der kleinen Stadt bewahrten als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung der Region den christlichen Glauben. Eine christliche Gemeinde ist mindestens bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts belegt. So war Philadelphia lange Zeit die letzte Bastion des asiatischen Christentums. Wieder beginnt Jesus damit, dass er der Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 8 sagt, ich kenne deine Werke. Wie wir bereits erwähnt haben, werden einzelne Christen auf Basis ihres individuellen Glaubens bewertet. Gerettet aus Gnade durch Glauben. Die Gemeinde hingegen wird als Gemeinschaft nach dem geistlichen Zustand der Mehrheit ihrer Mitglieder und nach ihren Werken beurteilt. Die Dinge, die sie getan hat und die Dinge, die sie nicht getan hat. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Gemeinde kein Wohlfühlclub für die Gläubigen ist. Wir sind nicht nur hier, um eine Zuflucht vor der feindlichen Welt zu bieten. Die Gemeinde hat nämlich einen Auftrag. Genau genommen sogar einen zweigeteilten Auftrag. Und der erste Teil des Auftrags der Gemeinde besteht darin, die Welt zu verändern. Nicht mehr und nicht weniger. Unser Auftrag ist, die Welt zu verändern. Und das geschieht, wenn wir aufstehen und die Wahrheit sagen. Und diese Wahrheit dann auch zeigen, indem wir in ihr leben. Das betrifft natürlich nicht nur das, was innerhalb unseres Gemeindehauses geschieht, sondern auch das, was sich draußen abspielt. Denn dort gehören wir mit Gottes Ansichten hin. Und daher ist es auch wichtig, dass wir Christen uns beispielsweise gegen soziale Ungerechtigkeit aussprechen. Es gehört dazu, dass wir gegen Prostitution, gegen Abtreibung oder gegen Trunkenheit am Steuer Stellung beziehen. Es wird immer Themen in dieser Welt geben, die dem Wort Gottes widersprechen. Und es ist unsere Aufgabe, uns dem auf Basis der Bibel entgegenzustellen. Ob es nun die Kinderarbeit ist, gegen die John Wesley predigte, oder die Sklaverei, gegen die Orange Scott predigte, oder der Tod von Zehntausenden unschuldiger Kinder durch Abtreibung heutzutage. Wir Christen müssen Stellung beziehen. Wir müssen uns gegen Unmoral aussprechen und sagen, was richtig und was falsch ist. Und diese Beurteilungen dürfen sich nicht darauf stützen, was die Welt für richtig oder falsch hält oder was alle tun. Sie sollen auch nicht die gesellschaftlichen Normen widerspiegeln oder unsere eigenen Vorlieben zeigen, sondern sie müssen sich auf das Wort Gottes stützen, auf das Wort Gottes, das zeitlos und unveränderlich ist. Und genau das sehen wir in der Gemeinde in Philadelphia. Wir sehen das in Offenbarung 3, Vers 8b. Dort heißt es, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt nichts anderes als, das Wort Gottes war der moralische Kompass, an dem die Gemeinde in Philadelphia ihr Leben ausrichtete. Das war das, worauf sie sich stützten, woran sie sich hielten. Das war ihr Fundament. Der Glaube an das Wort Gottes. Und deshalb wurden sie von Jesus gelobt. Aber wenden wir uns erstmal Offenbarung 3, Vers 8a zu. Denn dort finden wir den zweiten Teil des Auftrags der Gemeinde. Also das erste war, wir sollen die Welt verändern. In Offenbarung 3, Vers 8a lässt Jesus Johannes dort schreiben, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Was für eine Tür meint Jesus hier? Was für eine Tür war es, die der Gemeinde in Philadelphia geöffnet wurde? Diese Frage wird natürlich seit 2000 Jahren gestellt und es wurden natürlich auch wieder die verschiedensten Antworten vorgeschlagen. Die meiner Ansicht nach logischste und auch biblischste Antwort ist, dass dies die offene Tür für Evangelisation ist. Denn es ist der Auftrag der Gemeinde, Menschen zu verändern. In 1. Korinther 16, Vers 9 schreibt Paulus, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Und in Kolosser 4, Vers 3 fordert Paulus, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Es ist gut möglich und meiner Ansicht nach wahrscheinlich, dass Jesus mit der offenen Tür die Chance zur Evangelisation meint. Die Chance, die die Gemeinde hatte und wohl auch ergriffen hat. Was für eine Chance war das? Nun, genaues wissen wir nicht. Aber aufgrund ihrer Lage an der Nahtstelle zwischen Mysien, Lydien und Phrygien kreuzten sich in Philadelphia wichtige Handelsstraßen. So lag Philadelphia unter anderem an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Sardes und Kolossä. Und dadurch zogen viele Menschen unterschiedlichster Herkunft durch die Stadt. Und wahrscheinlich nutzten die Christen diese Möglichkeit, indem sie Reisenden aus fernen Orten das Evangelium weitergaben, ohne selbst verreisen zu müssen. Ist doch praktisch. An dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, wie einige Theologen das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia auf die Kirchengeschichte übertragen. Nach dieser Auslegung repräsentiert die Gemeinde von Philadelphia das sogenannte Zeitalter der Erweckung. Dieses Zeitalter, das zwischen ungefähr 1700 und 1850 lag. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Erweckungsbewegungen. Erweckungsbewegungen, die das leblose Staatskirchentum der Reformation von innen her aufbrachen und zur Neuentdeckung des biblischen Christentums führten. Also gewissermaßen das, was mit der Reformation angestoßen wurde, wurde fortgesetzt. Zu nennen ist hier beispielsweise das Wirken von John Wesley in England, auf dessen unermüdliche evangelistische Tätigkeit eine bedeutende Erweckung in England und später auch in Amerika zurückgeht. In Deutschland wirkte zur selben Zeit Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, auf den die Brüderbewegung und der deutsche Pietismus zurückzuführen sind. Das evangelikale Christentum entstand in dieser Zeit, Freikirchen haben sich gebildet und das Gesicht der Welt veränderte sich. Diese Zeit des Pietismus war auch eine Zeit großer Missionsbewegungen, die teilweise mit geringsten materiellen Mitteln Großes im Reich Gottes bewirkten. So wurde in dieser Zeit die Grundlage für die Evangelisation Amerikas, Afrikas und Asiens gelegt. Erst in dieser Zeit wurde der christliche Glaube so richtig global. Im 19. Jahrhundert gab es gewaltige Erweckungen in Amerika, die aus den USA das evangelikal geprägte Land gemacht haben, als dass wir es vielleicht noch kennen und das wir gerne wieder hätten. Nochmal, ich glaube nicht, dass Jesus und Johannes diese Zeit meinten, als sie den Brief an die Gemeinde in Philadelphia schrieben. Aber so ungefähr kann man sich vorstellen, wie die Gemeinde in Philadelphia gewirkt hat. Denn die Christen in Philadelphia nutzten die offene Tür und ergriffen ihre Chance. Sie benutzten die Möglichkeiten, die sie hatten, und sie bezeugten ihren Glauben gegenüber Ansässigen und Reisenden. Und ich denke, das ist etwas, wovon wir lernen sollten. Denn zwei Begebenheiten schenken uns Christen heutzutage auf ganz ähnliche Weise offene Türen für das Evangelium. Und die erste dieser Begebenheiten ist gerade passend jetzt die schöne Urlaubszeit. Wer sich in einem Urlaubsgebiet befindet, kommt ohne große Anstrengung in Kontakt mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt. und trifft die Menschen dort auch in einer entspannten Stimmung, die sie für das Evangelium empfänglicher machen. Nicht ohne Grund waren Judith und ich für unseren Missionseinsatz auf einem Campingplatz, wo die Leute Urlaub machen. Und auch nicht ohne Grund sind meine Eltern gerade jetzt am ungarischen Plattensee, wo sie Menschen aus ganz Deutschland und Menschen aus ganz Ungarn an einem einzigen Ort erreichen können. Nutzt doch euren Urlaub auch einfach mal, um die Menschen dort zu erreichen, wo ihr Urlaub macht. Beim gemütlichen Essen im Hotel oder beim Rumlungern am Strand oder beim Gespräch mit dem Reiseleiter. All das sind Möglichkeiten. Für uns als Gemeinde ist das allerdings jetzt nicht so die große Chance, das mit dem Urlaub, denn irgendwie ist Göppingen nicht das große Urlaubsgebiet. Nicht, dass es hier nicht auch ein paar schöne Flecken geben würde, aber so wahnsinnig viele Touristen kommen hier jetzt nicht hin. Das bedeutet aber nicht, dass Gott uns nicht auch hier die Möglichkeit geben würde, Menschen zu erreichen, die in ihrer Heimat nicht erreichbar sind. Nicht erst seit der großen Flüchtlingskrise im Jahr 2015 haben wir hier bei uns vor der Haustür eine ganze Menge Menschen aus Staaten, in denen es unmöglich wäre, öffentlich von Jesus zu erzählen. Aber hier ist das ohne größere Einschränkungen möglich. Es ist eine Tür, die Gott uns geöffnet hat. Wir müssen die Chance nutzen, wie es die Christen in Philadelphia getan haben. Und außerdem soll das alles ja auch nicht heißen, dass wir nur Urlaubern und Zugezogenen von Jesus erzählen dürfen. Die Christen in Philadelphia haben sich schließlich auch ganz bestimmt nicht nur auf Reisende konzentriert. Und auch Schwaben brauchen Jesus. Und von denen gibt es hier doch mehr als genug. Und über eine komische und fremdländisch wirkende Sprache verfügen die auch. Aber wie sollen wir das tun? Wie sollen wir Menschen mit dem Evangelium erreichen? Nun, da sollten wir zunächst mal eine Sache bedenken. Wir müssen beachten, dass sich die Tür für die Gemeinde in Philadelphia, diese Tür zur Evangelisation, nicht zufällig oder von selbst geöffnet hat. Jesus fährt ja in Offenbarung 3, Vers 8b fort mit den Worten: Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Hier haben wir die Voraussetzung. Auch wenn es letztlich Jesus war, der die Tür zur Evangelisation geöffnet hat, war es der Einsatz der Christen in Philadelphia, der dazu geführt hat, dass diese Tür geöffnet wird. Obwohl die Gemeinde selbst nicht besonders kräftig war, steht hier. Vielleicht war es eine kleine Gemeinde. Obwohl sie nicht besonders kräftig war, sind die Christen dort Jesus treu geblieben. Sie haben an dem Fundament ihres Glaubens, dem Wort Gottes, festgehalten und haben sich öffentlich auf Jesu Seite gestellt. Sie haben die geringen Mittel, die sie hatten, genutzt, um sie für Jesus einzusetzen. Und so die Öffnung der Tür angestoßen und die offene Tür genutzt. Aber nochmal, wie können wir etwas Ähnliches tun? Nun, ich denke, da müssen wir den Fokus auf zwei Dinge legen. Erstens müssen wir ganz klassisch das Wort Gottes predigen, wenn wir eine Erweckung erleben wollen. Ich weiß, das ist jetzt nichts Neues, aber es muss ja nicht immer alles neu sein. Es muss wahr sein. Und das hier, das ist wahr. Ihr habt es eben schon von Jürgen gehört. Römer 10, Vers 14 bis 17, dort hat Paulus geschrieben: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Die Aufgabe einer Gemeinde und auch die Aufgabe eines jeden einzelnen Christen ist es, das Wort Gottes zu predigen. Die Menschen müssen erfahren, dass Gott sie liebt und dass Jesus für sie gestorben ist. Sie müssen die Wahrheit aus Johannes 3, Vers 16 gesagt bekommen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das müssen die Menschen wissen, das müssen wir ihnen sagen. Wir sollen das Evangelium verbal an die Menschen weitergeben, denen wir begegnen und die Gott uns in unser Leben gestellt hat. Das ist auch der Grund dafür, warum Jesus in Markus 16, Vers 15 die ganz klare Anweisung gibt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir sollen das Evangelium predigen und unsere Chancen dazu nutzen. Im Jahr 1912 unternahm der 39-jährige schottische Prediger John Harper eine Transatlantikreise. Er wollte in der Moody Church in Chicago predigen. Für mehrere Wochen war er dort eingeladen. Und zu diesem Zweck bestieg er das modernste Schiff, das es gab. Die Titanic. Wir alle kennen die Geschichte der Katastrophe. Aber kennt ihr auch die Geschichte von John Harper? Als die Titanic sank, stürzte Harper wie viele andere ins Wasser. Während die Menschen verzweifelt versuchten, im kalten Wasser zu überleben, schwamm Harper zu ihnen. Der Prediger fragte alle, zu denen er vordringen konnte, ob sie Jesus kennen würden und forderte sie auf, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Und schließlich näherte sich Harper einem Passagier, der sich an ein zerklüftetes Stück Holz klammerte. Und er flehte den Mann an, Christus zu vertrauen. Der Geistliche war zu diesem Zeitpunkt schon völlig erschöpft. Und noch während er den Anstrengungen erlag und in den Tod sank, sagte Harper: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und einige Jahre später erzählte jener Mann, der John Harper zuletzt begegnet war, bei einem Treffen der Überlebenden der Titanic, dass er in dieser Nacht zweimal gerettet wurde. Erstens sei er von den Tiefen des Atlantiks gerettet worden, aber zweitens hatte er durch Harpers Bemühungen Christus als seinen persönlichen Erretter angenommen. Er sagte: Allein in der Nacht, mit 2 Meilen Wasser unter mir, bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Das ist die Botschaft, die die Menschen hören müssen. Wir brauchen mehr John Harpers, mehr Männer und Frauen, die das Seelenheil der anderen über alles andere in ihrem Leben stellen. Auch über das Leben selbst. Wir brauchen mehr Menschen, die dazu bereit sind, anderen von Jesus zu erzählen. Aber wenn uns die Tür zur Evangelisation offen stehen soll, müssen wir auch ein Leben führen, in dem die Menschen Christus sehen können. Ich bin mir nämlich sicher, die Tür der Evangelisation wurde in Philadelphia durch das, was die Gläubigen in der Gemeinde sagten, geöffnet. Aber sie wurde durch die Art und Weise, wie sie lebten, offen gehalten. Der irische Schriftsteller Oliver Goldsmith sagte: Du kannst mit deinem Leben eine bessere Predigt halten als mit deinen Lippen. Und ich denke, damit hat er recht. Obwohl das Evangelium eine enorme Kraft im Leben der Unerlösten hat, wird diese Kraft in erster Linie durch das Vorbild deines Lebens freigesetzt. Ja, ich kenne die Geschichte von dem Mann, der eine Bibel fand, sie las und Christ wurde, ohne jemals einen anderen Gläubigen getroffen zu haben. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie es normalerweise geschieht. Es ist wichtig, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und es ist auch wichtig, Bibeln zu verteilen, Traktate zu verteilen und sonst irgendwie auf Jesus hinzuweisen. Aber all das bringt nichts, wenn unser Leben nicht unserem Reden entspricht. Ich mag die Geschichte von dem frommen alten Kirchenmitglied, das die Kinder in der Sonntagsschule fragte: Was glaubt ihr, warum die Leute mich Christ nennen? Es herrschte eine peinliche Stille und schließlich meldete sich eine kleine Stimme aus der hinteren Reihe und sagte: Weil sie dich nicht kennen. Wie ist das bei dir? Glaubt man, dass du Christ bist, wenn man dich kennt? Der englische Philosoph Francis Bacon hat gesagt: Wer guten Rat gibt, baut mit einer Hand. Wer guten Rat und Beispiel gibt, baut mit beiden Händen. Wer aber gute Ermahnung und schlechtes Beispiel gibt, baut mit einer Hand und reißt mit der anderen nieder. Analog dazu können wir sagen: Wer das Evangelium predigt, baut mit einer Hand. Wer das Evangelium predigt und danach lebt, baut mit beiden Händen. Wer aber das Evangelium predigt, aber nicht danach lebt, baut mit einer Hand und reißt es mit der anderen wieder nieder. Könnte es vielleicht sein, dass auch wir das Evangelium mit unseren Lippen aufbauen und es hin und wieder mit unserem Leben wieder einreißen? Letztlich ist es so, dass beide Formen der Evangelisation zwingend zusammengehören. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes verbal oder schriftlich weitergeben. Das ist gut und wichtig. Aber unser Leben muss zu dem Gepredigten passen. Wenn uns das gelingt, dann erst werden wir das Evangelium wirklich in unserem Leben bezeugen. Wenn wir sehen wollen, dass Menschen tatsächlich für Jesus gewonnen werden, müssen wir sie durch Wort und Tat gewinnen. Denn in den allermeisten Fällen werden sie nicht durch Worte allein gewonnen und auch nicht durch Taten allein. Aber wenn Menschen die Kraft Jesu sehen, die sich in deinem Leben zeigt, und das Evangelium hören, das du aus Liebe zu ihnen und aus Sorge um ihre Seelen mit ihnen teilst, dann können wir sehen und erleben, wie Menschen gerettet werden. Übrigens, als der Apostel Andreas Jesus zum ersten Mal begegnete, war die erste Person, zu der er ging, sein Bruder und nicht ein Fremder. Und doch scheinen wir bei denen, die wir am meisten zu lieben behaupten, so viel Angst zu haben, dass wir sie mit dem Wort Gottes verletzen könnten, dass wir stillschweigend zusehen, wie sie verloren gehen. Als William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sich in das Gästebuch von König Edward VII. Eintrug, da fasste er sein Lebenswerk zusammen mit den Worten: Eure Majestät, das Streben mancher Menschen ist die Kunst. Das Streben mancher Menschen ist Ruhm. Das Streben mancher Menschen ist Gold. Mein Streben gilt den Seelen der Menschen. Gilt dein Streben den Seelen der Menschen? Weinst du bei dem Gedanken, dass deine Freunde und deine Familie in Ewigkeit verloren sein könnten? Oder ist dir das total egal? Die Menschen mögen an dem zweifeln, was du sagst, aber sie werden immer glauben, was du tust. Wenn du behauptest, eine neue Schöpfung zu sein, werden die Menschen dir nicht glauben, bis sie sehen, dass du eine neue Schöpfung bist. Aber es geht eben nicht nur darum, ein solches Leben zu führen, es muss auch die Einladung ausgesprochen werden, das zu erleben, was du erlebt hast. Obwohl der Wert eines guten Beispiels nie, und ich wiederhole, nie überbetont werden kann, müssen die Menschen wissen, warum du so lebst. Wort und Tat gehören zusammen. In Offenbarung 3, Vers 9 wird die Kraft des Einflusses der Christen in Philadelphia deutlich. Jesus lässt Johannes dort schreiben: Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Jesus kündigt hier an, dass er Menschen, die bisher nichts mit ihm zu tun haben wollten, zu dieser Gemeinde schicken will. Und warum will er das tun? Nun, ich denke, weil sie ihn dort finden und kennenlernen können. Denn Jesus weiß, die Christen in Philadelphia, sie haben eine kleine Kraft und nutzen sie. Sie bewahren sein Wort und sie verleugnen seinen Namen nicht. Und Jesus weiß, in einer solchen Gemeinde können Sünder zum Glauben kommen. Und weil die Männer und Frauen in dieser Gemeinde ihren Glauben nicht nur predigten, sondern ihn auch lebten, lernten diese Leute, die die Gemeinde in Philadelphia kennenlernten, Jesus wirklich kennen. Lasst uns alles dafür tun, eine solche Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, in die Jesus Menschen schicken kann, damit sie ihn kennenlernen können. Lasst uns Christen sein, die ihre Chance in der Gemeinde, aber auch auf der Arbeit, auf der Straße und auch im Urlaub nutzen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Wenn wir unseren Glauben nicht nur predigen, sondern auch leben, werden wir sehen, wie Männer und Frauen zum rettenden Glauben an Jesus Christus finden. Und wie? Durch die Predigten, die ich sonntags hier halte? Nein, die meisten Menschen werden nie hören, wie ich predige. Sie werden den lebendigen Christus durch die Predigten kennenlernen, die du mit deinem Leben hältst, wenn du sie denn hältst. Denn wenn dein Leben für sie ein Beispiel dafür ist, wie ein Christ sein sollte, werden sie nach der Wahrheit suchen und du kannst sie ihnen sagen. Aber die Menschen werden nur dann glauben, was Jesus in deinem Leben tun kann, wenn sie tatsächlich sehen können, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wenn du behauptest, dass Jesus dir Kraft gibt, du aber nicht auf ihn vertraust, was werden die Leute denn dann glauben? Deine Worte oder dein Leben? Wenn du von der Freude sprichst, die Jesus dir schenkt, aber aussiehst, als wäre gerade dein kleines Hündchen gestorben, was werden die Leute dann glauben? Deine Worte oder dein Leben? Es ist kein Zufall, dass die Gemeinde, die Jesus am meisten lobt, sich am meisten darum bemüht hat, die Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Im gesamten Neuen Testament lobt Jesus die Dinge, die produktiv sind, und tadelt die Dinge, die unproduktiv sind. Hört auf seine Worte in Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Doch wenn ich mir die Gemeinden heutzutage so ansehe, dann diskutieren die Christen viel lieber über Sinn und Unsinn von irgendwelchen Corona-Vorschriften, anstatt sich um das wirklich Wichtige zu kümmern. Sie interessieren sich für Nichtigkeiten, anstatt daran zu denken, dass da draußen Menschen verloren gehen, weil sie das Evangelium nicht hören. Ich bin mir sicher, die Welt würde anders aussehen, wenn wir Christen endlich mal anfangen würden, uns um das wirklich Wichtige zu kümmern und unseren Auftrag zu erfüllen. Und ganz sicher, die Welt wäre ein besserer Ort. Wäre es nicht schön, wenn Jesus uns genauso loben könnte wie die Gemeinde in Philadelphia? Jemand hat mal gesagt, Evangelisation sei wie das Wetter. Jeder redet darüber, aber niemand tut etwas. Aber wir müssen etwas tun. In 70 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass alle, die heute hier sind, tot sein werden. Vielleicht noch früher. Ein ziemlich ernüchternder Gedanke, oder? Wenn es mit unserer Gemeinde und mit der gesamten Gemeinde Jesu Christi weitergehen soll, dann müssen neue Leute das Evangelium hören. Und es ist unsere Aufgabe, es ihnen zu bezeugen. In Wort und Tat. Die Schlussbemerkungen an die Christen in Philadelphia entsprechen denen der anderen 6 Briefe. Natürlich nutzt Jesus hier wieder ganz eigene Worte, die übrigens wirklich wieder sehr genau an die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst sind. Nur leider haben wir dafür heute jetzt keine Zeit mehr. Wir müssten das irgendwann mal in einem richtigen Studium zusammen machen. Aber im Grunde ermutigt Jesus die Christen in Philadelphia, indem er sie auf eine glorreiche himmlische Zukunft hinweist. Und er fordert sie auf, festzuhalten, auszuharren und zu überwinden. Denn es kommt nicht nur darauf an, wie du das Rennen beginnst, sondern auch, wie du es beendest. Wo stehst du heute? Wo stehen wir als Gemeinde? Erfüllen wir unseren Auftrag wie die Gemeinde in Philadelphia oder ähneln wir nicht doch eher der toten Gemeinde in Sardes, mit der wir uns letzte Woche beschäftigt haben? Lasst uns unseren Auftrag ernst nehmen. Lasst uns die Welt verändern. Lasst uns Menschen verändern und lasst uns das Evangelium weitergeben, indem wir Gott treu bleiben, unsere kleine Kraft nutzen und uns von Jesus gebrauchen lassen. Wer Ohren hat, der höre. Amen.